Wollt ihr da jetzt ernsthaft unter Frauengewalt verbuchen? Und ich kann im Fall der Cedric Wermuth, ich kann den nicht einmal Säckli nennen. Wir können nichts dafür, dass wir so unwiderstehlich sind. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu der Daily Mail am Freitag, letzter Tag der Woche, letzter Tag Daily Mail für diese Woche. Und wir reden heute über ein Problem, das die NZZ hat, beziehungsweise sind wir mit einem Problem konfrontiert, beziehungsweise, es ist noch etwas komplizierter, wir haben alle ganz ein grosses Problem. Und es ist ausgemacht, wir gehen rein in die Daily Watch. Dort Schlagzeilen, die zu dieser Problematik führt, bitte sehr. 10 Tote und Dutzende Verletzte nach dem Amoklauf an einer Schule steht Kanada unter Schock. In der Gemeinde Tumbler Ridge kommen bei einem Angriff mit Schusswaffen 10 Personen ums Leben. Die Polizei geht von einer Einzeltat aus. Das Motiv ist unklar. Politiker zeigen sich erschüttert. Wirklich sehr ein tragischer Fall. 10 Todesopfer, also 9 Leute sind verschossen worden. Und der Täter hat sich selber gerichtet. Und wer ist jetzt der Täter, das 10. Opfer von der eigenen Tat? Es hat sehr schnell geheißen, eine Frau. Eine Frau! Wahnsinn, weil man hat eine Person gefunden, braune Haare und ein Frauenkleid, eine Frau. Und die NZZ hat sich dann angefangen zu wundern. Sollte sich bei der Person um eine Frau handeln, wäre das eine große Ausnahme, denn Frauen laufen nur sehr selten amok. Ihr Anteil liegt nach mehreren Studien weltweit deutlich unter 10, meistens unter 5%. In einer Studie des FBI schossen zum Beispiel nur in 6 von 160 erfassten Fällen in den USA Frauen auf ihre Opfer. Die Person, Täterschaft, hat Jesse geheissen. Jesse ist ein neutraler Name, kann man so oder so benutzen. Schauen wir uns doch die Person mal näher an. Jawohl, das ist also die Täterperson von dem Amoklauf in Kanada. Ich kann die Person jetzt nicht gerade unbedingt als weiblich lesen, wie man heutzutage sagt. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Jesse vor 18 Jahren als Mann auf die Welt gekommen ist und dann vor 6 Jahren mit der Transition, mit dem Übergang zur Frau angefangen hat. Gut, so. Erklärt jetzt vielleicht die Verwunderung von der NZZ, komisch, Frauen laufen doch eigentlich fast nie amok. Ja, machen es auch nicht. Sondern ein Mann, der gefunden hat, er werde jetzt zur Frau, ist amok gelaufen. Ich zeige euch einen kurzen Clip von der Person vor der Tat, die in den sozialen Medien auftaucht ist. Es ist nur für starke Personen geeignet, der Clip, und ich zeige auch noch ein paar Sekunden. Bitte sehr. Ja, der Jesse hat ohne Frage ein paar Probleme gehabt und er hätte ohne Frage psychologische Hilfe gebraucht. Ich weiss es nicht, ob er die jemals überkommt oder nicht, aber das Geschlechtswechseln mit Operationen oder indem man ihn richtig anspricht oder was auch immer, ist vermutlich nicht die korrekte Antwort auf die Probleme gewesen, die wir da gerade im Video gesehen haben. Aber ja, das Geschlecht wechseln gilt inzwischen als Antwort auf alles. Irgendwelche pubertäre Probleme, ach komm, probier doch mal aus, etwas anderes zu sein. Ja, das ist das. Und jetzt, was die Amoklauf-Statistik bezüglich Geschlecht angeht, was machen wir denn jetzt? Also, ist jetzt ein Täter, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Also, wer wird da jetzt verbucht? Ich meine, wollt ihr da jetzt ernsthaft unter Frauengewalt verbuchen? Und was sagen eigentlich Feministinnen dazu? Also nicht, dass mir etwas angehängt, aber ich mache mir einfach für euch Sorgen. Findet ihr das lustig? Wenn der Jesse, biologischer Mann, 9 Leute abknallt und nachher kommt die Statistik raus, oh mein Gott, eine Frau hat einen Amoklauf begangen. Die Welt wird einfach, sie wird nicht einfach, aber wir sind selber schuld. Es gibt übrigens laufende Recherchen über einen gewissen statistische Überhang zu Gewaltverbrechen bei Leuten, die eben irgendwo in dieser Geschlechterverwirrung stecken, irgendeinen Wechsel zu einem anderen Geschlecht vorgenommen. Das ist ein minimaler, super minimaler Teil der Gesellschaft, scheint aber eben überproportional vertreten zu sein bei Gewaltdelikten. Es gibt aktuell ein paar Fälle, die in die Richtung zeigen, muss man auf dem Radar abhalten. Aber ist ja wahrscheinlich politisch nicht korrekt, wenn man da näher anschaut. Genau. Gut, und jetzt sitzt er da. Also sitzt er da oder liegt er da. Ich nehme ihn nicht an, dass er die Sendung im Stehen schaut. Außerdem so ein komisches Stehpult oder so, ist ja auch völlig im Trend. Aber ja, hockt an bitte, hockt an. Legt ein Aspirin parat für nachher, weil da, wenn ich jetzt sage, könnte Grindweh geben. Wir können die Tagesanzeiger. Skandal um Straftäter. Der Fall Epstein als Versagen der neoliberalen Eliten. Die Freunde und Kunden des Sexualstraftäters wurden jahrelang als Leistungsträger gefeiert. Kein Wunder, glaubten sie, über den Regeln zu stehen. Gastkommentar von Cedric Wermuth. Also zuerst schon mal einen Schluck, sorry. Ein Gastkommentar von Cedric Wermuth im Tagesanzeiger. Ich muss euch sagen, aufgrund von der Ausgangslage habe ich mich aufs Schlimmste gefasst gemacht, hat dann aber festgestellt, nein, es ist sogar noch weitaus schlimmer. Wir lesen rein. Die Versuchung ist groß, diesen Horror mit individualpsychologischen Störungen der Täter abzutun. Das greift aber zu kurz. Epsteins Kundenliste liest sich wie das Who's Who der neoliberalen Ära. Es sind jene, die als Helden der New Economy gefeiert wurden. Die Politik müsse, so hieß es, diesen Leistungsträgern die Wünsche von den Lippen ablesen, dann komme alles gut. Steuersenkungen, Deregulierung, Sonderprivilegien. Als Folge explodierte die Ungleichheit. Wen wundert es, wenn diese Leute, vor allem Männer, heute glauben, für sie würden keine Regeln mehr gelten? Die Ideologie der Leistungsgesellschaft produziert die moralische Verkommenheit ihrer Eliten gleich mit. Ja, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal erklärt, aber der Cedric braucht einmal eine Sonderrunde, darum erkläre ich es nochmal. Der Jeffrey Epstein hat es auf die Reichen und Mächtigen von dieser Welt abgesehen und unter denen hat es auch Ekelpaket, ja. Es gibt auch unter den Armen und Machtlosen gibt's auch Ekelpakete, genau wie unter den Reichen und Mächtigen. Aber der Epstein hat eben nur die einen wollen. Darum findet man in seiner Kundenliste auch keine andere. Jetzt aber die These von Cedric Wermuth. Lautet ja verkürzt, Steuersenkungen führen dazu, dass dann die Leute irgendwie früher oder später Minderjährige missbrauchen. Ja. Die Leistungsgesellschaft, eine Gesellschaft, die findet, Leistung muss sich lohnen und Leistung ist ein Wert, führt zu einer verkommenen Moral. Der Cedric Wermuth, der ist ja als Politiker ist ja zumutig. Aber so als Küchentischpsychologe ist ja noch viel verrückter. Ich meine, da erträgst du ja nicht. Er sagt ja noch weiter, ich muss euch den noch geben. Eine Welt, geprägt von Ungleichheit, Rücksichtslosigkeit und Frauenverachtung, wird von Eliten beherrscht, die diese Werte exzessiv leben. Das ist kaum überraschend. Wer zukünftige Epsteins verhindern will, muss die Straflosigkeit beenden und Privilegien abbauen. Durch Begrenzung von Millionengehältern, Einschränkung extremer Vermögen und verbindliche Menschen-, Frauen- und Umweltstandards auch für Konzerne und ihre CEOs. Der Cedric Wermuth erklärt uns im Gasttext im Tagesanzeiger, der Fall Epstein hätte es nie gegeben und es wird nie mehr so viel geben, wenn man die Löhne und die Vermögen deckelt, das Geld von Reichen umverteilt und die Umwelt besser schützt. Du, ich habe im Fall, das hätte ich gewärmt, ich kann den nicht einmal Söckli nennen. Wie weißt du, wenn ich Söckli sage? Ich brauche ein Söckli eher für Leute, die ich so ein bisschen finde. Aber es hat ja noch so ein leicht zärtlichen Unterton. Hast du schon gemerkt, Söckli? Ist doch herzig. Nee, das geht im Fall, das geht beim Cedric Wermuth wirklich nicht. Gut, schauen wir noch bei Watson rein. Der FDP-Ständerat Erich Burkhardt hat eine neue Freundin, ein Detail überrascht. Ja. Also gut, geschrieben haben sie nicht Ständerat, sondern Ständrat. Was auch immer ein Ständerat ist. Gut, ja. So. Jetzt hat es da also in dem Fall von Thierry Burkhardt, wo eine neue Freundin hätte, ein überraschendes Detail. Und ich habe natürlich wissen, was das überraschende Detail ist. Und keine Ahnung, ich weiss es nicht, weil im Text steht nachher nie nicht, was für ein überraschendes Detail das es sein soll. Nachdem wir im Titel reingelockt werden, kommt das nachher irgendwie gar nicht mehr vor, weil dass die Dame, die jetzt neu an der Seite von Thierry Burkhardt ist, dass die 20 Jahre jünger ist als er, das ist bereits seit ein paar Tagen bekannt gewesen. Und es geht auch niemand etwas an. Es kann uns völlig wurscht sein. Aber der letzte Satz in dem Text, das ist der Brüller. Jetzt breitet die Situation aus mit der neuen Frau an der Seite von Thierry Burkhardt und schreibt am Schluss, Achtung, Thierry Burkhardt selbst hat bislang keine Stellung dazu genommen. Watson, Stellung zu was? Seit wann muss man euch gegenüber Stellung nehmen zu seiner persönlichen, privaten Partnerwahl? Es tönt, wie wenn er gerade eine Bank überfallen hat. Oder neu plötzlich die Abschaffung von der Armee würde fordern als ehemaliger FDP-Präsident. Er muss doch keine Stellung nehmen. Also, wo sind wir denn da? Liebe Watson-Redaktion, nur weil ihr alle vermutlich Singles sind, gönnt doch anderen Leuten das private Glück, ehrlich. Ich meine, braucht ihr noch ein Schlagzeilen? Ich habe auch einigermaßen viel jüngere Frau. Weißt du, der Thierry Burkhardt und ich, wir können einfach nichts dafür. Wir können nichts dafür, dass wir so unwiderstehlich sind, Watson, gell? Ja, gut, also, kommen wir weiter. Halbierungsinitiative. Ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Ehrlich, es ist mir egal, wo man steht. Man darf auch mit gutem Gewissen, und gibt sicher gute Argumente für ein Nein zu der Initiative, ist egal. Aber der quasi religiöse Feldzug von den Gegnern von der Initiative, das ist kaum mehr auszuhalten. Also die SRG ist die Nein-Kampagne, die ist zu einer gottgleichen Figur geworden. Also die SRG entscheidet über Sein oder Nicht-Sein. Und nicht einmal, ob sie sie gibt oder nicht, sondern ob sie weniger oder mehr Geld zur Verfügung hat. Wir zerbröseln alle in Sekundenbruchteil, wenn am 8. März ein Ja rauskommt. So wird uns da verkauft. Jetzt aber eine lustige Geschichte aus dem Ganzen. Schauen wir mal das hier an. 70% der Journalisten der SRG sind links. Da würde ich nicht einmal widersprechen, aber nur darum, weil die rechte Seite nur wenige gute Journalisten liefert. Und wieso ist das so? Weil im Journalismus in der Regel nicht viel zu verdienen ist. So, das ist ein Beitrag, eine Antwort in einer Debatte auf LinkedIn über die Halbierungsinitiative. Geschrieben hat das der Felix Blumer, der war früher bei SRF Meteo. Ich kenne ihn seit 30 Jahren. Ich habe mit ihm zusammen beim Lokalradio gearbeitet, Mitte der 90er Jahre. Das ist ein richtig feiner Kerl. Der Felix Blumer ist ein richtig guter Mann. Auf den lasse ich gar nicht kommen, wirklich. Sicher auch ein guter Meteorologe. Sicher sehr viel besser als das Kachelmännchen. Und der Felix Blumer ist vermutlich selber nicht mal wirklich links. Ich glaube nicht, dass der links ist, nein. Nein, also Felix, falls du da schauen solltest, da, wenn ich jetzt sage, das ist überhaupt nicht gegen dich gerichtet. Wirklich nicht, ich mag dich super gut, aber wir müssen darüber reden. Weil das ist die abstruseste Theorie, die ich gehört habe, in Zusammenhang mit der Halbjährigsinitiative. Journalisten sind vor allem drum links, oder es gibt vor allem drum linke Journalisten, weil im Journalismus gibt es nicht viel zu verdienen. Und darum haben wir keine rechten Journalisten. Also erstens einmal, Journalisten sind kein Geringlohnverdiener. Also vor allem nicht bei der SRG und vor allem nicht bei Berufseinsteigern. Da haben wir, glaube ich, auch letzte Woche darüber geredet. 92'000 Stutz im Schnitt bei Berufseinsteigern. Also bitte. Es gibt sicher Berufe, die du mehr verdienst. Und die goldensten Jahre vom Journalismus sind auch vorbei, wo Zeitung rausgegeben ist, eine Gelddruckmaschine gewesen, irgendwo mal in den 80er oder so. Aber, also, den Journalisten geht es nicht schlecht. Man braucht im Fall kein Spendenkonto, wirklich nicht. Und dann ist ja die These, Rechte suchen immer nur Jobs mit viel Lohn, darum werden sie Journalist, und Linke würden es eigentlich auch gratis machen im Notfall. Also, Entschuldigung, wieso arbeiten denn so viele Linke bei Bundesverwaltungen, Kantonsverwaltungen, Universitäten, Bildungsbereich allgemein? Das sind alles sehr gut bezahlte Bereiche. Also, Entschuldigung, wenn es so wäre, dass Rechte sich alles krallen, wo man gut verdient, dann müssten die in der Bundesverwaltung in der Mehrheit sein. Es ist völlig absurd. Und im Tieflohnbereich, weißt du, dort, wo wirklich gekämpft wird für wirklich einen Minimallohn, an irgendeiner Kasse, im Strassenbau, in der Kanalisation und so weiter. Ich glaube, dort hat es relativ viele Leute, die so vom natürlichen, naturell her prägt, eher rechts der Mitte stehen. Also, dass es keine Rechte bei der SRG gibt, liegt nicht daran, dass Rechte nicht Journalist werden wollen, weil sie verhungern, sondern wie wenn du als Rechte heute bei der SRG wirst anfangen zu arbeiten, du gehst unter, du leidest wie ein Hund, mit nur von Linken umgeben bist. Das ist einfach, in die Richtung muss entwickeln, und so ist es heute. Wir gehen weiter zum Daily Wahnsinn. Da bin ich auf zürich.ch gegangen, die Stadtzürcher Online-Plattform, weil ich denkt, dort finde ich sicher noch einen Wahnsinn für den Freitag, aber es war dann eher ein bisschen Einschläfung gewesen. Aber schau mal, was ich da gefunden habe. Die haben einen Shop und schau mal, was sie verkaufen. Ja, es gibt einen Zürich-Schal. Jawohl, da sehen wir eine Dame mit dem Zürich-Schal. Für 59 Stutz kannst du einen Zürich-Schal kaufen. Jetzt, ich habe mir da noch näher angeschaut. Schau mal ein paar Bilder an. Ich komme beim besten Willen nicht drauf, was da Design soll sagen. Also, was hat denn da mit der Stadt Zürich zu tun oder mit zürich.ch? Also, ich weiß nicht. Es ist irgendein Designer steckt dahinter. Gut, es hat den Vorteil, wenn du jetzt auf Bern oder Basel oder so gehst, mit dem Zürich-Schal, dann wirst du nicht gerade als Zürcher enttarnt, weil der Schal überhaupt nichts mit Zürich zu tun hat. Aber es hat mich inspiriert. Vielleicht sollte ich wirklich irgendwann mal die huren Säckli machen. Daily Mill Säckli, gell? Ich weiß, ich nehme es vor. Irgendwann mache ich es noch. Apropos Schal, schau mal an, now.ch. Stricken statt scrollen, die Generation Z greift zur Nadel. Gestern Nacht das große Hobby schlechthin, heute der letzte Schrei. Stricken ist alles anders peinlich und schon gar nicht bei der Generation Z. Das Wichtigste in Kürze. Stricken ist angesagt. Vor allem die jüngere Generation wagt sich wieder an die Nadeln. Man trifft sich zurzeit überall zum gemeinsamen Stricken, teilweise sogar online. Trotzdem handelt es sich laut eines Experten nicht um einen nachhaltigen Trend. Okay. Jetzt haben wir diese Woche schon gehört, dass niemand Generation Z Leute darstellen will, weil sie nicht arbeiten können. Was aber offenbar gerne machen, die Lismen. Jawohl. Es geht im Artikel um irgendeine Gelateria, die im Winter einmal so Stricktreffen macht. Das heisst, das Altersspektrum von den Leuten, die da kommen, sind breit. Trotzdem sind die 18- bis 30-Jährigen klar auf dem Vormarsch, sagt Pop-up-Betreiberin Karin Lerch. Und was ebenfalls überrascht, es kommen immer mehr junge Männer. Ja, sind es denn nur Männer oder sind es allenfalls? Weißt du, mir ist ja heute nicht mehr so sicher. Ja, gut, okay. Jetzt bin ich bei dieser Story ausnahmsweise froh. Es schneit jetzt gerade schwarz. Ich bin froh, dass Now.ch einen Experten gefragt hat. Normalerweise erträge ich einen Experten überhaupt nicht, komme ich einen Pickel über. Aber ich bin froh um den Experten, weil er sagt, von einem eigentlichen Stricktrend würde er daher nicht sprechen. In den sozialen Medien kann es sein, dass Menschen, die stricken, überproportional gerne etwas zu dieser Aktivität posten, was den Eindruck eines Trends erweckt, in Wirklichkeit aber eine kleine Minderheit betrifft. Ja, das ist jetzt einmal eine gescheite Expertenaussage. Es macht total Sinn. Wisst ihr, ich sehe die sozialen Medien. Überdurchschnittlich viel super fitte, durchtrainierte Leute im Gym. Ich sehe wahnsinnig viele Mädels im jugendlichen Alter mit violetten Haaren. Ich sehe auch Leute, die rohe Leber essen vor der Kamera und ähnliche Späße. Das ist nicht die Realität und es ist nicht ein Trend und es ist nicht so, dass wir jetzt in der Welt alle machen, sondern es hat damit zu tun, dass sich heute einfach jeder vor der Kamera zeigen kann und je mehr Gaga das es ist, desto eher wird es verbreitet und da wird wahrscheinlich beim Lismen genau das Gleiche sein. Gut, gehen wir weiter zu Wikipedia. Ich habe schon oft über Wikipedia gefotzelt, weil die haben aus meiner Sicht eine klare Schlagseite. Du merkst bei Personenbeschreibungen. Die Regierungskritiker, Leute, die irgendwie nicht mainstream-mässig etwas rausposaunen, das sind immer Verschwörungstheoretiker. Irgendwelche echte oder auch angebliche oder erfundene Skandale werden in den Wikipedia-Einträgen von diesen Leuten immer völlig aufblasen. Bei linken und regierungsfreundlichen Leuten werden sogar echte Skandale so nur nebenbei erwähnt oder gar nicht. Und sie stellen das selber immer in Abrede. Wikipedia behauptet, sie seien eine absolut ausgewogene Enzyklopädie und überhaupt nicht irgendwie geprägt in eine politische Richtung. Jetzt ein Blick hinter Kulissen. Spricht Ben, der eine Einsendung bekommen. Es geht nicht einmal nur um die Beiträge, auch dort merkst du Schlagzeiten. Aber wenn man auf Diskussionsseiten geht, wo die Wikipedianer untereinander so diskutieren über ihre Arbeit, das ist auch öffentlich einsehbar, dann kommt man ziemlich viel Aufschluss über. Schauen wir mal da rein. Da haben wir einen Beitrag von Jens Best. Auch in 2026 gilt in der Wikipedia keine Fußbreite den Faschisten von AfD und anderswo. Und in 2026 gilt dies besonders für jegliche enzyklopädische Verharmlosung der Gruppierungen, die den Geist unseres Grundgesetzes in Frage stellt. Die AfD sowie alle Untergruppen, Mitglieder und aktiven Sympathisanten. Es ist überfällig, dass eine verantwortungsbewusste Enzyklopädie hier die roten Linien für ihre Leserinnen und Leser klar und deutlich darstellt. Accounts, die sich weiterhin an einer Verharmlosung dieser Gefahr für unsere Gesellschaft beteiligen, sind keine geeigneten Mitglieder dieser Community. Der größte Feind der Freiheit ist ein glücklicher Sklave. Der größte Feind der Aufklärung ist ein Wikipedianer, der glaubt, an einer neutralen Webseite mitzuarbeiten. Das ist deutlich, ne? Also, man darf ja nicht an einer neutralen Webseite mitschaffen, wenn man Wikipedia schafft. Er sagt, Jens Bester, seit vielen Jahren Wikipedianer, sagt, nein, wir sind nicht neutral. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin so froh um Klarstellung, weil bis jetzt, immer wenn ich darüber geschrieben habe, dass Wikipedia einfach ein linksversifftes Sümpfli ist, ist mir dann immer irgendwie eine völlige Entgeisterung entgegengeschlagen von Wikipedia-Jüngern, die gefunden haben, nein, stimmt überhaupt nicht. So, jetzt wissen wir, wie viel Objektivität wir bei politischen Themen oder bei Texten über Politiker auf Wikipedia zu erwarten haben. Wer ist jetzt der Jens Best? Ja, ich habe nachgeschaut. Schau doch mal, ich zeige euch her. Jens Best ist langjähriger Wikipedianer. Er hat nicht nur zahlreiche Artikel für die Wikipedia verfasst, sondern setzt sich jeden Tag dafür ein, dass die Qualität des Projekts erhalten bleibt. Eine Stunde am Tag verbringt Jens Best mit Wikipedia. Nicht um zu lesen, sondern zum Redigieren von Beiträgen. Über 5000 Artikel stehen auf seiner Beobachtungsliste, der BO, wie Wikipedianer sagen. Bei diesen ist er besonders interessiert daran nachzuvollziehen, was andere geändert haben, um es gegebenenfalls wieder zu korrigieren. Eine gute Gelegenheit für diese Putzarbeit sei immer das Wartezimmer. Ja, okay. Offenbar hockt der gute Jens, der hockt offenbar sehr oft irgendwelche medizinische Wartezimmer. Ja, irgendwie glaube ich das sofort. Ich kann mir da vorstellen, dass der durchaus hin und wieder eine medizinische Behandlung nötig hat. Also seine Arbeit besteht darin, dass er schaut, was haben andere abgeändert und dann wieder zurückkorrigiert. Also wahrscheinlich, wenn jemand anfängt, sachlich über einen AfD-Politiker zu schreiben, dann kommt der Jens vom Wartezimmer aus, beim Psychiater oder wo auch immer, keine Ahnung, und er korrigiert das sofort wieder. Behaltet es im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal Wikipedia nutzen. Wikipedia ist super, wenn ihr ein Geburtsdatum herausfindet von einem Prominenten oder so. Aber ansonsten ist Vorsicht geboten. Und damit gehen wir zu der Leserpost. So, Blondinenwitz. Ihr wisst, ich werde von Blondinenwitz geschwemmt und habe jetzt aufgerufen, schauen wir mal irgendetwas anderes. Jetzt habe ich tatsächlich, ich habe einen Glatzenwitz bekommen, einen Glatzenträgerwitz. Warum sitzen im Konzert die Glatzköpfe immer in der ersten Reihe? Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch was zum Klatschen haben. Wunderschön, wunderschön. So, das war für die Woche mit der Ausgabe. Übrigens, für die, was interessiert, für die, die Strichli machen an der Wand, Ausgabe Nummer 118 von der Daily Mail ist das gewesen. Jawohl, unglaublich nicht. Abo auf Ruf, Ende Woche ist wieder mal fällig. Nebelspalter.ch/Abo, ich blende es ein. Abonniert den Nebelspalter, machen wir das Leben leichter. Abonniert und schreibt der Chefetage, abonniert, weil der Daily Mail ist so grandios und so. Dann komme ich den Orden über vom Mitarbeiter des Monats, den brauche ich ganz dringend. Und dann habe ich nachher noch, nach der Verabschiedung, ein kleines Zückerli, weil der Freitag ist, ein Votum im EU-Parlament von Martin Sonneborn, von der Satirepartei Die Partei. Er geht auf Zensurbestrebungen, Social-Media-Verbot für Jugendliche und so weiter ein. Es ist ein legendäres Votum, schaut so, ja, es ist nicht lang. Die letzten paar Sekunden hat man dann schon den Saft abtreiben da und die hört man leider nicht mehr. Aber der Rest ist wirklich mehr als sehens- und hörenswert. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut, wappnet euch für den Neuwahnsinn am Montag. Ich freue mich auf euch. Bis dann und tschüss.
Ich möchte in einem Europa leben, in dem man Kanzler Merz als Fotzenfritz bezeichnen kann, Frau Strack-Rheinmetall als nicht ganz korrekt zurückverwandelten Werwolf, in dem man einen Schwachkopf oder Habeck nennen darf und eine Außenministerin dümmer als Ribbentrop. Macron und Keir Starmer sollen ruhig damit leben müssen, dass man sie im Internet als die Pimmel bezeichnet, die sie sind. Politiker sind bestens gegen Beleidigungen geschützt, besser als die Atzen draußen an den Geräten. Nicht umsonst haben Baerbock, Habeck und die FDP-Truller zusammen über 5000 Anzeigen in das verstopfte Rechtssystem geballert. Höflicher Hinweis für die Übersetzer, Fotzenfritz ist bayerisch und bedeutet so viel.
So, colleague, please respect the rules of this house when it comes to referring to people that are present or not present.